Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung lern ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit ihm selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Lang ist's her, als wir dieses Lied das letzte Mal gesungen haben. Dass ich diesen alten Text heute sogar auswendig zitiere, ist natürlich kein Zufall. Seit Monaten begleitet er mich und hat für mich eine tiefe Bedeutung bekommen. Erbarmung oder Erbarmen bzw. Barmherzigkeit hat ja, das wird niemand leugnen, eine immense Bedeutung für unser Leben im Glauben. Nicht nur, dass wir ohne das Erbarmen Gottes ziemlich sicher gar nicht hier wären. Höchstens die, die Barmherzigkeit nicht brauchen, weil sie ja eh schon vollkommen sind. Sondern weil unser alter Mensch immer wieder durchschlägt. Unser tägliches Leben im Glauben wäre ohne Gottes Barmherzigkeit ein steter Kampf um die rechte Lebensweise und der andauernde Versuch, Gott gegenüber alles recht zu machen, und zwar aus eigener Kraft. Wenn wir überhaupt zugeben würden, dass unser Leben, unser Handeln, unser Denken, unser Beten unzulänglich und unvollkommen ist. Wir würden von Versuch zu Versuch stolpern, ohne jemals ans Ziel zu gelangen. Der Gedanke an Gottes Barmherzigkeit hat mich die vergangenen Monate persönlich sehr beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Dabei habe ich immer mehr erkannt, dass Barmherzigkeit eine der wesentlichsten Eigenschaften Gottes ist. Und er wendet sie völlig konträr zu jeglicher menschlichen Vernunft an. Erinnert ihr euch noch an die Frage, die Sebi Urschitz vor 2 oder 3 Wochen in seiner Predigt gestellt hat? Er begann damals seine Ausführungen mit der Frage, ist Gott fair? Bestraft er immer die Bösen und die Sünder und belohnt er immer die Guten und die Gerechten? Eben nicht. Gott hat einen Maßstab, der mit unserem vermeintlich richtigen Gerechtigkeitssinn wenig gemein hat. Denkt mal nur an die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, die, obwohl sie unterschiedlich lang gearbeitet haben, alle den gleichen Lohn bekommen haben. Ich staune immer mehr, wie unfassbar das eigentlich ist. Gott vergibt uns unsere Schuld und er übt keine Vergeltung. Er nimmt keine Rache, sondern schenkt uns voller Liebe Vergebung. Wenn wir gedanklich so durch die Bibel streifen, kommt man aus dem Staunen nicht heraus, wie Gott von Anfang an in der frühen Geschichte seines Volkes und später im gelobten Land und schließlich durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt hat, dass seine Liebe und Gnade nun mal nicht anders kann als Barmherzigkeit an seinem Volk und an uns Menschen zu üben. Denkt mal an Jakob, den Betrüger, an Josef und seine Brüder, an den verlorenen Sohn, an Davids Sünde, an das goldene Kalb, an das immer wieder abtrünnige Volk Israel. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Es ist Gottes unaussprechliche Liebe, wenn ich das Wort jetzt in den Mund nehme, Liebe, es ist trotzdem, seine Liebe ist eigentlich unaussprechlich. Seine Geduld mit uns, sein Schmerz, wenn er uns umherirren sieht wie Schafe, wie heißt es so schön in der Bibel, die keinen Hirten haben. Sein Herz, das zwar manchmal vor Enttäuschung und Schmerz aufschreit, er trägt es einfach nicht, die Menschen in den Abgrund stürzen zu sehen. Viele Menschen haben das aber auch immer wieder erkannt und selbst auch erlebt. Deshalb hören wir auch immer wieder ihren Lobpreis über die unglaubliche Barmherzigkeit, die ihnen zuteil geworden ist. Am intensivsten strahlen uns die Worte König Davids in der Lobeshymne im Psalm 103 entgegen. Und ich darf vorausschicken, ich dachte, ich kenne diesen Psalm gut. Und manche von uns können, es gibt sogar ein Lied davon, ich wollte es auch singen, habe mich dann aber anders entschlossen. Wir können es zum Teil auswendig. Aber noch nie ist es mir so nahe gegangen, wie bei der Vorbereitung zu dieser Predigt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Interessante ist, der König David meint dann nicht, dass es mir so gut geht und dass ich reich bin und dass alles passt in meinem Leben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wisst ihr, was er jetzt schreibt? Der alle deine Sünde vergibt. Das war das Gute. Und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Noch nie sind mir diese Sätze Wort für Wort so nahe gegangen, wie jetzt bei der Vorbereitung zu dieser Predigt. Auch wenn es nur schwarze Buchstaben auf weißem Grund sind, wirken sie auf mich wie kostbare Edelsteine, wie Diamanten, unbezahlbare Preziosen, die unser Leben neu gemacht haben und immer noch erneuern und wertvoll machen können. Allerdings begann ich mich schon bei dem Satz, lobe den Herrn, meine Seele, zu fragen, habe ich meine Seele angeleitet, den Herrn zu loben? Und wie mache ich das, Gottes heiligen Namen mit dem, was in mir ist, zu loben? Nicht immer ist das, was in mir ist, fähig oder bereit und willig oder auch berechtigt dazu, den Herrn zu loben. Denn schon eher, oder dann schon eher, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wie nötig haben wir es, aufmerksam gemacht zu werden, wie David geschrieben hat, nicht zu vergessen, was er mir Gutes getan hat. Und dass er mir alle meine Sünde vergibt. Und zusätzlich noch erlöst er mein Leben vom Verderben, dem ich unweigerlich ausgeliefert, dem Verderben ausgeliefert gewesen wäre. Und dann setzt der Psalmbeter dem allem, was er schon gesagt hat, wortwörtlich noch die Krone auf, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben es heute nicht mehr so mit Königen und mit Kronen, und doch verstehen wir mit dem Bild noch immer sehr gut, dass wir in Gottes Augen doch etwas ganz Besonderes sind. Zwar nicht würdig, aber wertgeachtet, besonders gnädig behandelt zu werden. Aber mit der Krönung ist hier noch nicht Schluss. Als wäre das noch zu wenig, setzt er setzt der Beter noch eins drauf. Der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich weiß nicht, hat er das so erlebt, David? Wahrscheinlich diese Transformation von dem Sünder zu dem, der seinen Mund wieder, wo sein Mund wieder fröhlich gemacht wurde und er wieder sich fühlte so jung wie ein Adler. Wer schon mal in dunkle Zeiten gegangen, durch dunkle Zeiten gegangen ist und den Mut und die Freude verloren hat, ich habe schon überlegt, nachzufragen, wem ist es noch nie so gegangen, aufzeigen, bitte. Aber das mache ich nicht. Ihr könnt, nein, ja, der Mark wieder, ist eh klar, steckt uns alle ein. Wer schon mal durch dunkle Zeiten gegangen ist und die Freude verloren hat, kann vielleicht davon erzählen, wie es bei der Hinwendung zu Gott wieder oder bei der Hinwendung Gottes zu uns in seiner Barmherzigkeit wieder hell geworden ist und aus Traurigkeit wieder Freudentränen geworden sind. Wundert euch daher nicht, wenn ich mich gerade jetzt in meinem hohen Alter gefragt habe, womit habe ich Gottes Erbarmen verdient? Habe ich es verdient? Habe ich Erbarmen verdient? Es ist zwar nicht so aufgepasst, dass ich mit leeren Händen vor Gott erscheinen müsste, falls ich etwas Positives vorweisen sollte. Ich habe mich in jungen Jahren um die Jugend in der Gemeinde gekümmert, bin seit 50 Jahren im Predigtdienst, versorge genauso lange die Gemeinde mit Musik, bin seit 50 Jahren, habe meine Familie versorgt und. Ich komme mir vor wie Paulus, der sich einmal mit all seinen Vorzügen gerechtfertigt hat oder rechtfertigen musste, weil man ihn angegriffen hat. Aber konnte ich mir damit die Barmherzigkeit Gottes verdienen? Mitnichten. Niemals. Paulus hätte geschrieben, das sei ferne. Und wenn schon, wenn ich mir es verdienen hätte können, dann wäre es eben gar keine Barmherzigkeit. Wie hieß es so schön im Liedtext, den ich auswendig gesagt habe? Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit ihm selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich frei. Im 1. Petrus schreibt hat Petrus, ihr seid nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst von eurem schlechten Wandel, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Der Psalm 103 wartet noch mit einigen anderen unfassbaren Behauptungen auf. Wenn hier jetzt stehen würde, barmherzig ist der Herr und sonst nichts. Oder wenn hier stehen würde, gnädig ist der Herr. Oder auch geduldig ist der Herr. Oder noch ein viertes, von großer Güte ist der Herr. Aber das steht hier nicht, sondern hier steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Lasst das mal langsam und andächtig euer Herz berühren. Jede dieser Eigenschaften, wie ich es vorhin gerade erwähnt habe, ist für sich schon ein kostbares Geschenk. Wie viel mehr alle vier im Verbund. Ich möchte nicht wissen, wo wir wären, wo wir alle wären, ohne diese Eigenschaften Gottes, ohne diese Liebe Gottes. Wir, die wir so gerne selbstgerecht den Splitter im Auge des anderen sehen. Wir, die wir lieber hinterrücks über jemanden statt mit dem Betreffenden reden. Wir, die wir uns selbst bei weitem mehr lieben als unseren Nächsten. Wir, die wir so schnell mit liebloser, harscher Kritik bei der Hand sind. Wir, die wir schnell mit einem Richterspruch zur Stelle sind, obwohl uns aufgetragen ist, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir, die wir die Barmherzigkeit Gottes an uns nicht an andere weitergeben wollen. Wir, die wir uns bei all diesen Sünden auch noch im Recht sehen. Was denkt wohl Gott manchmal über uns? Vielleicht sagt er sich, es ist aussichtslos mit denen. Mit denen lässt sich kein Staat machen. Und trotzdem, er gibt nicht auf und er gibt uns nicht auf. Mit der Aufzählung der wunderbaren Eigenschaften Gottes sind wir noch immer nicht am Ende. Denn jetzt erfahren wir zu unserem Glück die Reaktion Gottes auf unser manchmal liebloses Handeln. Es heißt da, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Da dürfen wir uns schon den Angstschweiß von der Stirne wischen. Stellt euch vor, er würde handeln nach unseren Sünden. Nicht auszudenken. Und dann heißt es weiter, und er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Glück gehabt, würde ich sagen. Und wisst ihr warum? So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Viel zu oft gehört oder gelesen, viel zu wenig beachtet, so dass die Tiefe oder soll ich besser sagen, die Höhe dieser Aussage verschwindend klein ist. Was für eine unglaubliche, unfassbare Gnade ist das? Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Können wir das in Metern sagen? 1000 Meter oder 10.000 Meter, ist das genug? Wie unendlich groß ist dann seine Gnade? Passt das überhaupt in unsere Vorstellung? Haben wir eine Vorstellung davon? Und dann kommt noch etwas. Dem David reicht das nicht. Er muss es wirklich selbst erlebt haben. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Das ist eine Ansage. Ja? Ich konnte es nicht fassen, wie der Herr auf unsere Übertretungen reagiert. Wir bekommen nach Gottes Vergebung keinen Rucksack umgehängt, in dem wir unsere Fehler und Sünden immer mit uns und bei uns tragen müssen, damit wir ja nicht vergessen, wie schlecht wir einmal waren. Nein, den Rucksack samt Inhalt hat Jesus am Kreuz vernichtet und entfernt. Heute würde man fast sagen, entsorgt. So weit wie Morgen und Abend entfernt sind, so weit ist es entsorgt. Da gibt es kein Zusammenkommen. Die treffen sich nie. Und wenn, dann holen wir höchstens wir das wieder hervor oder wir lassen dem Feind die Freiheit, uns unsere Schwächen, unser Versagen wieder unter die Nase zu reiben. Und dann noch ein letztes Beispiel aus dem täglichen Leben, damit es endlich alle verstanden haben, wie sich ein Vater und eine Mutter über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, die ihn ehren, die ihn achten. Natürlich haben wir Christen eine neue Dimension von Barmherzigkeit Gottes erlebt, als wir im Evangelium entdeckt haben, was Gott geplant und vorbereitet hat für uns Menschen in Jesus Christus. In seiner Barmherzigkeit hat er uns wissen lassen, in Römer 8 schreibt das Paulus, So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus, hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Im Wort Gottes finden wir ja viele, viele markante Zeugnisse für Gottes barmherzige Liebe. Aber eine bewegende Geschichte möchte ich doch noch als Beweis für Gottes universelle Barmherzigkeit schildern, die auch Menschen außerhalb seines Volkes einschließt in seine Gnade. Im Buch 2. Könige, 5. Kapitel, erfahren wir von dem syrischen Hauptmann Naaman, eine gar nicht unbekannte Geschichte. Er war ein Kriegsheld, hatte bei militärischen Operationen in Israel Kriegsbeute mitgehen lassen, unter anderem ein jüdisches Mädchen, das in seinem Haushalt lebte, weil er es seiner Frau geschenkt hat. Und genau dieses Mädchen aus dem unterworfenen Volk sollte zu seinem Heil werden. Denn Naaman bekam den unheilbaren Aussatz. Das jüdische Mädchen wusste allerdings, dass in Israel ein Prophet namens Elisa wirkte, und sie war überzeugt, dass der ihren Herrn heilen konnte. Und so kam es dann auch. Naaman zog nach Israel zu den Propheten und bekam einfach nur den Auftrag, sich 7-mal in den Jordan unterzutauchen. Tatsächlich wurde so die Haut Naamans wieder heil. Naaman war ein Syrer. Er war kein Israelit, er war kein Jude. Also Gottes Barmherzigkeit strahlt weit hinaus. Gottes Barmherzigkeit geht weit über unser Verstehen hinaus. Und diese Geschichte, jetzt kommt was Interessantes, vielleicht wissen das nicht alle, diese Geschichte war so wunderbar und bedeutend, dass sogar Jesus bei seiner Rede in der Synagoge in Nazareth, Lukas 4 nachzulesen, auf sie zurückgriff, um die Güte und Barmherzigkeit Gottes gegenüber Fremdlingen zu zeigen. Leider waren die Nazarener damit überhaupt nicht einverstanden und stießen Jesus zur Synagoge hinaus und, wenn es ihnen möglich gewesen wäre, den Berg hinunter. Aber er verschwand vor ihren Augen. Das war schon der Hinweis darauf, dass diese Gnade des Evangeliums sich auch den Heidenvölkern offenbaren würde. Wir sitzen hier als die Heiden und haben diese Barmherzigkeit für uns in Anspruch genommen. Trotzdem darf ich auch nicht verschweigen, dass Gott immer wieder in der Geschichte Konsequenzen aus dem ungehorsamen Handeln seines Volkes gezogen hat und das Volk anrennen oder sogar ins Verderben laufen ließ. Wenn ein Volk oder ein einzelner Mensch halsstarrig und unbelehrbar ist, müssen sie die Konsequenz ihres Handelns am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das ist heute nicht anders. Und selbst dann erfahren wir immer wieder, dass Gott nach einer Zeit der Trübsal eine Lösung, eine Erlösung bereithält und auch für das Volk von den Propheten ankündigen ließ und lässt. Wie das Handeln Gottes seinem Volk gegenüber nach der Zerstörung Jerusalems einzuordnen ist, als sie 2000 Jahre auf der ganzen Erde zerstreut wurden und im 20. Jahrhundert auch noch einige Millionen grausam zu Tode gekommen sind, wie das einzuordnen ist, das weiß ich nicht. Wo da sein barmherziges Handeln war, darauf habe ich keine schlüssige Antwort. Aber dafür hat unsere Generation, die vor uns etwas erleben dürfen, was sich 100 Generationen vor uns gewünscht haben zu erleben. Israel als Land und Heimstätte der Juden ist wieder erstanden. So wie Propheten vor vor über 2000 Jahren vorausgesagt haben. Die Zeitrechnung Gottes wird uns immer ein Rätsel und ein Geheimnis bleiben. Einen letzten Gedanken bin ich aber in dieser Predigt noch schuldig auszusprechen. Jesus selbst sagte einmal in Lukas 6, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein kurzer Satz, der was so eine immense Bedeutung hat für uns. Was für ein Anspruch ist das? Barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel? War das gut als Frage ausgedrückt? Hat man das als Frage verstanden? Barmherzig wie unser Vater im Himmel sein? Jetzt sind wir natürlich gefordert. Barmherzigkeit soll also auch eine Eigenschaft von uns werden. Wenn Gottes Barmherzigkeit an mir, an uns, keine Wirkung nach außen zeigt, wenn diese Gnade Gottes nicht meinen Nächsten erreicht, aus lauter Egoismus oder auch Kurzsichtigkeit, dann passt auf uns die Erzählung Jesu von dem Diener, der dem König einen immens hohen Betrag schuldig ist, den er nie bezahlen hätte können. Und da lesen wir in Matthäus 18, dieser Diener flehte ihn an mit den Worten, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Obwohl der König wusste, das wird nicht möglich sein. Und genau deswegen heißt es weiter, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und er ließ ihm seine Schuld. Und der undankbare Depp, muss man schon sagen, hat nichts Besseres zu tun, als beim Hinausgehen einen Mitknecht, der ihm auch einen vergleichsweise geringen Betrag schuldete, den zu packen und zu würgen und ihn, weil er es nicht bezahlen konnte, ins Gefängnis zu werfen. Obwohl dieser die gleiche Bitte an ihn gerichtet hat, wo er sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen, nix. Das war dem ersten Diener völlig egal. Und das hörte aber der König, was da passierte, und war mit Recht erbost. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen, wie ich mich erbarmt habe? Und das ist der Schlüsselsatz, der Schlüsselvers für uns. Sollten wir uns nicht auch erbarmen, dem nächsten Gegenüber, wie Gott sich uns gegenüber erbarmt hat. Wir kommen zum Schluss. Weil Gott barmherzig ist, weil Barmherzigkeit eine Eigenschaft Gottes ist, dann sollen wir Menschen auch barmherzig miteinander sein. Das heißt, an uns Menschen sollen die Gesichtszüge Gottes deutlich werden. Weil er liebt, sollen wir auch lieben. Weil er vergibt, sollen wir auch vergeben. Weil er uns nicht verurteilt, sollen wir andere auch nicht verurteilen. Weil er barmherzig ist, sollen wir auch barmherzig sein. In Micha 7 lesen wir noch den biblischen wunderbaren Satz, wo ist so ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Amen. Wir möchten noch still werden zum Beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken für das, was wir lesen konnten von einem lebendigen, wahren, echten Menschen wie diesen David, der wohl erleben musste und durfte, was es heißt, dass du barmherzig bist. Und wir können nicht anders, Herr, als um Vergebung zu bitten, wo wir dem, was du, Herr Jesus, gesagt hast, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, wenn wir dem nicht nachgekommen sind, manchmal bei weitem nicht nachgekommen sind. Und wir schließen dem auch eine Bitte an, nämlich, dass du uns hilfst, so zu werden, dass wir deine Gesichtszüge tragen, wie wir am Schluss gelesen haben und gehört haben, weil du liebst, sollen wir auch lieben, weil du vergibst, sollen wir auch vergeben, weil du uns nicht verurteilst, sollen wir andere auch nicht verurteilen, und weil du barmherzig bist, sollen wir auch barmherzig sein. Stärke uns, hilf uns und segne uns darin, dass wir diesen deinen Willen und deinen Wunsch erfüllen, wo doch immer wieder sagen, dass wir Lichter sein wollen und dass wir Menschen diese Liebe weitergeben wollen und zeigen wollen. Dazu brauchen wir immer wieder dich, unseren Heiland, Jesus Christus. Du hast für uns dort gelitten. Du hast diesen Rucksack uns abgenommen mit unseren Schulden. Wir wollen nicht darin kramen, ihn nicht einmal suchen, sondern er ist vertilgt, er ist entsorgt. Und dafür danken wir dir, dir, unserem großen Gott, für deine große Barmherzigkeit. Segne uns, wir danken dir dafür. Amen.